Das war schon brutal. Also, wenn man weiß, was ich zum Teil gesoffen habe über den Tag. Eine Kiste Bier, eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka.
Das Spielen bringt Entlastung. Ich schalte mich dann ab. Ich habe dann diese Gefühle nicht mehr. Das ist natürlich nur Schein, weil das kommt hinterher wieder, wenn ich nicht mehr spiele.
Manchmal kriege ich dann Kopfschmerzen, wenn ich zu viel gucke. Und ich werde halt ganz schläfrig und kann nicht gut zuhören.
NDR 2 Spezial mit Eva Engert. Leben ohne Sucht.
Meistens schleichen sie sich ja ganz leise an Süchte und damit wird das Leben dann irgendwann zur Qual. Für einen selbst, aber auch für Familie und Freunde, die zuschauen müssen. Ein Leben ohne Sucht, das ist das Motto der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband sammeln wir dieses Jahr Geld, um Menschen aus dem Weg aus der Abhängigkeit zu helfen. In diesem NDR2-Spezial zeigen wir euch, wo eure Spende hingeht, welche Projekte es im Norden so gibt und wir sprechen auch mit einem Betroffenen. Ich bin Eva Engert. Schön, dass ihr dabei seid. Sucht ist oft viel näher dran an uns, als wir denken. Mehr als 8 Millionen Erwachsene in Deutschland sind entweder von verschiedenen Substanzen oder Glücksspiel abhängig. Davon geht die Bundesregierung aus. Wenn es also nicht uns selbst betrifft, dann kennen wir sehr wahrscheinlich einen oder mehrere Menschen, die nicht mehr aus eigener Kraft aufhören können. Mit Alkohol, Drogen oder Tabletten zum Beispiel. Jemand, der lange süchtig war, es am Ende aber rausgeschafft hat aus seiner Sucht, ist Hartmut. Er erzählt uns in dieser Sendung seine Geschichte. Er erinnert sich auch noch genau an den Tag, als er vor vielen Jahren das erste Mal Drogen konsumiert hat.
Da war ich 16 und das war, nachdem ich aus der Schule nach Hause gefahren bin. Und da habe ich das erste Mal sozusagen von einem Klassenkameraden Haschisch bekommen. Genau, und habe das dann auf dem Weg nach Hause, weil ich es ausprobieren wollte, konsumiert. Genau, damals war ich natürlich schon in einer sehr schwierigen Lebensphase, würde ich sagen. Mein Vater war suchtkrank. Der hat eigentlich jeden Tag zig Milligramm Diazepam genommen, also ein eigentlich angstlösendes Medikament, das aber natürlich auch stark berauscht und schwerst abhängig macht. Und mein Vater war aber sozusagen angepasst süchtig. Also der hat gearbeitet, aber er hat seine Arbeit, aber selbstständig, hat Häuser verkauft, schon nicht mehr auf die Kette bekommen. Hat auch immer sehr viel rumgeschrien und von außen betrachtet sah das aber alles total normal aus. Also wir hatten ein Haus,
Also so ein Vater natürlich dann, wie du das beschreibst, auch ziemlich viel mit sich selbst zu tun hat, dann muss man sich wahrscheinlich auch nicht fragen, ob der das mitbekommt, wenn man mit einem würzigen Duft nach Hause kommt, weil man gerade einen durchgezogen hat.
Also Rauchen, das hat ihn ein bisschen gestört, als er das rausgefunden hat, dass ich Zigaretten rauche. Ja, später war es dann so, als ich über 18 war, da war Kiffen irgendwie so normal und meine Eltern haben auch nicht wirklich was dagegen gesagt. Die haben mir eigentlich nie wirklich Grenzen gesetzt. Die haben zwar immer viel Leistung verlangt, also ich sollte gut sein in der Schule und so, aber sie haben mir keine Grenzen gesetzt im Sinne von, dass wir uns irgendwie mal reflektiert über den Konsum unterhalten hätten oder darüber, was Drogen mit Menschen machen, sondern es wurde geraucht, es wurde getrunken. Ja gut, und wenn einer kifft, dann kifft er halt.
Wie bist du denn von Cannabis zu härteren Drogen gekommen? Also wie kommt man daran, wenn man auf so einem Dorf wohnt? Wie selbstverständlich ging das und was waren das für Drogen?
Damals war auch Cannabis kriminalisiert und das führt natürlich dazu, dass man früher oder später Kontakt mit Menschen hat, einfach die sozusagen aus der kriminellen Szene sind, also Drogen dealen, weil anders bekommt man es nicht. Ich habe erstmal jemanden gesucht, dann wo wir regelmäßig Haschisch bekommen konnten bei uns im Dorf und das war dann eine ältere Person, die nicht nur Haschisch hatte und verkauft hat, sondern es war eben eine Person, die vor allem auch Kokain, Heroin, Ecstasy hatte. Dann war es eine Frage der Zeit irgendwie. Wenn man in so einer Clique unterwegs ist, wo Drogen irgendwie normal sind, dann ist es, wie gesagt, oft eine Frage der Zeit, bis man auf was Härteres umsteigt. Nicht bei allen Menschen, aber bestimmt bei vielen.
Ja, und bei Hartmut war es dann genau so. Er erzählt uns in dieser Sendung noch, wie es mit seiner Drogenkarriere weiterging. Wenn ihr helfen mögt, Menschen wie Hartmut zu unterstützen, raus aus der Sucht zu kommen, dann macht mit bei der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Dieses Mal unter dem Motto Leben ohne Sucht. Alle Infos dazu, wie beispielsweise auch unser Spendenkonto, findet ihr bei uns auf der Seite ndr2.de. Millionen Menschen in Deutschland trinken zu viel. Tausende sterben sogar jedes Jahr an den Folgen von Alkoholkonsum. Das sind schon krasse Zahlen, die auch nachdenklich machen. Trotzdem spricht man da nicht gerne wirklich drüber. Wir beim NDR haben uns deshalb dieses Jahr dazu entschieden, unsere Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland dafür zu nutzen, Spenden für ein Leben ohne Sucht zu sammeln. Denn die Sucht hat ja viele Gesichter. Nicht nur Alkohol, auch Drogen, Social Media oder auch Medikamentenabhängigkeit. Und nur wenige schaffen es aus dieser Abwärtsspirale allein raus. Umso wichtiger ist es, dass es die Angebote des Paritätischen Wohlfahrtsverbands gibt, wo Suchterkranke Hilfe bekommen, wie zum Beispiel in der Suchtberatung in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern, die Lena Marie Walter in der NDR2 Greifswald für uns besucht hat.
Weil man hat ja noch Gedanken im Kopf wie, bist du ein schlechter Mensch oder wirst du vorurteilt und sowas, der mich dann erstmal mit offenen Armen empfangen. Und man war so eine leicht so eine Art Hängematte, wo man sagt, okay, jetzt erkennt jemand das Problem und hilft mir auch. Ne?
Bis zu 330 Menschen im Jahr betreuen Christine Jeske und ihr Team. Sie wollen die Ursachen der Alkohol- und Drogensucht ergründen. Denn nicht selten ist der Konsum ein Lösungsversuch. Doch über erlebte Dinge zu sprechen, fällt manchen schwer. Hier bekommt das Team auch mal Unterstützung auf vier Pfoten. Malte, ein Bearded Collie, der mit seinem grau-weiß strähnigen Fell und seiner zutraulichen Art schon mal das Eis bricht.
Ich kann mich da auch an eine Situation erinnern, wo so ein richtiger Kerl in einer Gruppe saß und alles im Griff hatte, alles im Griff. Und dann stand Malte auf und ging zu ihm hin und der mochte Malte auch sehr. Und dann stieg der auf die Knie und fing an, ihn so am Hals zu lecken und dann kullerten bei dem die Tränen.
Erinnert sich Sabine Jansson. Ihr gehört der Hund und sie arbeitet als Suchttherapeutin in der Beratungsstelle. Etwa ein halbes Jahr dauert eine ambulante Therapie. Ein Abschiedsritual, Botschaften zu schreiben an diejenigen, die den Weg noch vor sich haben. Die bunten Zettel hängen wie eine Sammlung an einer Pinnwand auf dem Flur.
Gut, dass du diesen Schritt hierher gegangen bist, hat jemand geschrieben. Ja, oder hier haben wir jemanden, mein Fass ist voll und deins. Also das war, an den Mann kann ich mich ganz gut erinnern. Das war ein Mann, der nicht gerade viele Worte so benutzt hat, aber das war so sein Statement, sein Fazit. So, ich bin damit fertig mit dem Thema. Wie sieht's bei dir aus?
Ihr Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen.
Es ist so, dass wir ganz oft erst zum Ende des Jahres wissen, wie geht's eigentlich im nächsten Jahr weiter.
Denn die Finanzierung ist jedes Jahr aufs Neue nicht gesichert.
Wir helfen dem Paritätischen Wohlfahrtsverband auch hier zu unterstützen mit der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland Leben ohne Sucht. Wer spenden möchte, ihr findet alle Infos bei uns auf der Seite auf ndr2.de. Nach der Schule mal ein Joint, dann plötzlich sehr viele. Und dann, wenn man schon mal beim Dealer einkauft, kommt manchmal noch Ecstasy, Kokain oder sogar Heroin dazu. So war es zumindest bei Hartmut. Lange hat sich das für ihn nach Spaß angefühlt. Er war jung, hat gefeiert und er wollte nicht an die großen Probleme zu Hause denken. Aber dann kam doch der Tag, an dem ihm klar wurde, jetzt bin ich wirklich abhängig.
Ja, daran kann ich mich erinnern. Also davor habe ich das nie wahrgenommen. Wenn man Heroin konsumiert, auch wenn man es nasal konsumiert, dann kommt man erstmal in so eine Phase, wo man sich immer fragt, boah, warum bin ich denn so müde? Das ist so sozusagen der Anfang, wo mein Körper schon gemerkt hat, okay, du brauchst eigentlich schon wieder das nächste Zeug, aber ich habe das bewusst noch nicht mit der Droge in Verbindung gebracht. Dann kam eine Phase, wo ich kein Geld hatte und von jetzt auf gleich eben keinen Stoff mehr. Und die Folge war, dass ich sofort dann einen massiven körperlichen Entzug gespürt habe. Parallel dazu, ich hatte es ja gerade schon beschrieben, bei meiner Familie war eben auch nicht alles okay und ich habe dann versucht, mit meiner Mama darüber zu reden. Das war allerdings schon eine Phase, wo wir uns sehr häufig gestritten haben, auch weil ich einfach nicht funktioniert habe und auch ganz viel Mist gemacht habe, logischerweise. Und dann hat meine Mama gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie ausziehen. Und hat mich dann hat dann nach einer Notunterkunft gesucht, wo ich erstmal unterkommen konnte und hat gesagt, du musst dein Leben jetzt selbst auf die Kette kriegen. Ich kann das nicht mehr mitmachen, ich schaffe das nicht mehr. Auf jeden Fall war ich dann in einem Obdachlosenheim und musste irgendwie zusehen, dass ich klarkomme.
Jetzt ist Klarkommen ja aber auch eine große Aufgabe, wenn man ein junger Mensch ohne Ausbildung, aber einer Drogenabhängigkeit ist. Wie ging dein Leben denn dann da weiter?
Also in der Obdachlosenunterkunft war ich plötzlich umgeben von Menschen, die noch 100-mal schlechter dran waren als ich. Denen ging es einfach noch viel, viel, viel schlechter als mir. Und habe mir gedacht, okay, ihr seid ja jetzt hier total in Not, aber mir geht es ja eigentlich noch gut. Und da gab es auch noch in diesem Heim 2, 3 andere junge Menschen wie mich. Dann habe ich irgendwann von den Mitbewohnern im Heim gelernt, wie man sozusagen mit einem Ladendiebstahl in Anführungsstrichen Geld verdient. Und irgendwann hatte ich dann mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls und habe dann irgendwann keine Bewährung mehr bekommen, obwohl ich einen sehr netten Richter hatte, der versucht hat, mich irgendwie aus dem Gefängnis rauszuhalten. Und bin dann das erste Mal ins Gefängnis gekommen.
Und wie sieht das im Gefängnis aus? Da bekommt man ja, gut, man hört immer so, dass man da bestimmt auch Drogen bekommt. Aber hast du da vielleicht auch Hilfe bekommen im Gefängnis?
Ich sag mal, in der Regel gibt es in Gefängnissen genauso Drogen wie draußen auch. Und ich habe irgendwie versucht, immer so clean wie möglich zu sein im Gefängnis. Während meiner ersten Haftzeit habe ich gedacht, ey, krass, okay, ich versuche jetzt mal diese Chance hier zu nutzen. Insofern habe ich Hilfe bekommen. Und bin dann zur Therapie entlassen worden. Und die habe ich dann auch gleich mal kräftig in Sand gesetzt. Das ist viel, viel Arbeit. Und man denkt, man geht dahin und man kommt dann heile und gesund wieder nach Hause. Tatsächlich ist es so, dass man da ankommt. Und ich musste mich plötzlich mit meinem Verhalten auseinandersetzen, mit meinen Kindheitstraumata. Und da habe ich gleich nach dem zweiten oder dritten oder vierten Tag in den Sack gehauen und habe gesagt, boah, nee. Und habe dann erstmal so weitergemacht wie vorher.
Angefangene Therapien, Rückfälle, Gefängnisaufenthalte, Obdachlosigkeit. All das war für Hartmut dann viele Jahre sein Leben. Aber es gab auch diesen einen Moment, an dem es für ihn dann wieder bergauf ging. Wie kriegt man das hin, ein Leben ohne Sucht? Diese Frage stellen sich viele Betroffene. Klar ist, ohne Hilfe geht das meistens nicht. Die NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland sammelt dieses Jahr zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Geld für Menschen, die suchtkrank sind oder waren. Unter anderem auch für die Einrichtung Wohnhaus Schwanensee in Kiel vom Verein Kieler Fenster. Da leben Menschen mit Suchterkrankungen, die gleichzeitig auch eine psychische Erkrankung haben. Und da ist Nordic Walking ein Teil der Therapie. Wie das hilft? Unsere Reporterin Hanna Böhme war bei einer der Runden dabei.
Ich wünsche einen guten Lauf und los geht's.
Die Route führt die Walking-Gruppe heute am Schwanensee entlang und durch einen angrenzenden Wald. Es ist ein sonniger Herbstmorgen.
Wir laufen dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags.
Regelmäßige Termine, Routine und eine Struktur im Tag sind wichtig für die Menschen hier. Sie alle leben im Wohnhaus Schwanensee, weil sie unter einer stoffgebundenen Sucht leiden. Sie sind also beispielsweise Alkohol, Drogen oder auch Medikamenten abhängig. Gleichzeitig kämpfen sie mit einer psychischen Erkrankung wie Depressionen oder Ängsten. Im Wohnhaus werden sie rund um die Uhr betreut, haben Therapiesitzungen und ihnen wird geholfen, sollten sie einen Rückfall haben.
Wir wollen uns einmal dehnen, einmal das linke Bein, das rechte Bein. Wichtig ist, dass sie den Hackel hinten fest aufsetzen.
Einer der Bewohner ist Benjamin. Warum genau er vor einiger Zeit ins Wohnhaus Schwanensee gezogen ist, erzählt er nicht. Aber die Walking-Einheiten helfen ihm.
Tut mir auch gut, also meiner Psyche. Wenn ich damit fertig bin, fühle ich mich immer ein bisschen gut, besser gelaunt. So.
Ähnlich geht es Lara, die etwas weiter hinten in der Gruppe unterwegs ist.
Dadurch, dass es morgens ist, aktiviere ich mich ganz gut und starte gut in den Tag.
Dass Lara, Benjamin und die anderen in der Gruppe diese Selbstwirksamkeit spüren, ist wichtig, sagt Gruppenleiterin Martina Bläser.
Sie merken, dass sie dadurch ein Wohlbefinden kriegen nach dem Laufen und dass das mal ohne Medikamente stattgefunden hat, sondern durch ihr eigenes Tun.
Dabei hilft die Walking-Gruppe des Wohnhauses Schwanensee seit etwa 4 Jahren.
Ich habe mich also bewusst fürs Nordic Walking entschieden, weil es im Kontakt auch sozialer ist. Man geht also moderat und kann sich unterhalten. Und dieses im Kontakt sozialer, das ist ja gerade bei psychisch Kranken nicht so ganz einfach. Und wir machen den Klönschnack.
Die 4-Kilometer-Runde von heute ist fast zu Ende. Das Wohnhaus Schwanensee schon beinahe wieder in Sicht. Besonders glücklich macht Martina Bläse, dass die Gruppe mit Benjamin und Lara inzwischen 2-mal die Woche selbstständig loszieht.
Und wenn ihr mögt, dann unterstützt doch gerne unsere NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband sammeln wir Spenden, um genau solche Projekte zu finanzieren. Und wer helfen möchte, alle Infos dazu findet ihr bei uns auf ndr2.de. Und beim Begriff Sucht, da denkt man natürlich erstmal an Alkohol, Drogen und Tabletten. Darum ging es ja in dieser Sendung auch schon. Aber das Thema fängt auch schon ganz früh bei unseren Kindern, manchmal schon an einer ganz anderen Stelle an. Beim Daddeln mit dem Handy oder dem Tablet zum Beispiel. Diese Viertklässler aus einer Grundschule auf Rügen zum Beispiel jonglieren schon mit ziemlich vielen Endgeräten.
Ich habe einen Nintendo, ein Fernseher, ein Handy, ein Tablet. Bald bekomme ich noch einen PC.
Ich habe einen Fernseher, einen Nintendo, ein Handy und ein Tablet.
Also diese beiden haben mehr Endgeräte als ich zum Beispiel als Erwachsene. Und tatsächlich hat inzwischen mehr als jedes zweite Kind in Deutschland im Alter von 10 Jahren ein eigenes Smartphone. Und mit 15 haben dann fast alle ein eigenes Gerät. Aber ab wann wird das wirklich problematisch? Mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin Kerstin Paschke vom UKE in Hamburg habe ich über Mediensucht bei Kindern gesprochen und sie gefragt, sind denn so viele Geräte in Kinderhand schon schwierig oder geht es eher um die Zeit, die sie damit verbringen?
Ich denke, es geht vor allem darum, wie die Kinder die Geräte nutzen und wie sie dabei begleitet werden. Also ob sie sie quasi zugeworfen bekommen und damit machen können, wann immer, was sie wollen, oder ob das Ganze unter vorgeschriebenen Regeln passiert, unter Anleitung der Eltern und altersangemessen stattfindet.
Ab wann ist es denn problematisch, eine Handynutzung? Was könnte für mich ein Alarmzeichen sein bei der Mediennutzung meines Kindes? Wo sollte ich einschreiten?
Ja, also wenn wir von einer Sucht sprechen, dann nutzen wir grundsätzlich 4 Kriterien, die wir uns anschauen. Das eine ist, liegt ein Kontrollverlust vor? Also haben die Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten, quasi selbst zu entscheiden, wie lange sind sie auf den sozialen Medien zum Beispiel unterwegs oder wann starten sie das Spielen, wann beenden sie das Spielen? Das zweite ist, macht mein Kind nichts anderes mehr? Also ist ihm jetzt das Internet, die digitale Anwendung, ist das wichtiger, als sich mit Freunden zu treffen, als zum Hobby zu gehen? Also zum Fußballverein oder in die Musikschule, als vielleicht auch was mit der Familie zu machen. Das dritte Kriterium ist, wird meinem Kind quasi egal, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt, also das eigene Medienverhalten, dass das dazu führt, dass es ganz viel Stress gibt mit Freunden, mit Eltern, in der Schule, weil Schularbeiten nicht mehr gemacht werden. Und das sind erstmal so die Faktoren, wo man als Eltern aufmerksam werden sollte. Als Klinikerin und Kliniker gucken wir dann noch, führen diese Verhaltensweisen dazu, dass das Kind wirklich Beeinträchtigungen im Alltag erlebt. Also wir sehen zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die dann lange nicht mehr in der Schule waren, die viel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen berichten, depressive Symptome berichten, die quasi ihren Alltag nicht mehr bewältigen können.
Wenn wir das jetzt alles hören als Eltern, dann könnte man sich ja vorstellen, gut, also ich sorge dafür, dass mein Kind so lange wie möglich erstmal gar kein Handy bekommt oder nicht einfach so online gehen kann. Es gibt ja auch so Gegenbewegungen, die bildschirmfrei bis 3, da geht es erstmal mit den Kleinkindern los, später auch Elterninitiativen, die wollen, dass die Kindheit eigentlich smartphonefrei bleibt. Das heißt, sprich, wenigstens im Grundschulalter kein Smartphone, kein Tablet gegeben wird. Was halten Sie denn von solchen Bewegungen? Macht das Sinn?
Ich glaube, auf lange Sicht geht es darum, altersangemessen einen balancierten Umgang zu lernen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ein 3-Jähriges unbedingt Medien bräuchte, außer vielleicht, wenn die Oma irgendwie 300 Kilometer weit weg wohnt und man macht mal eine Internettelefonie mit der Oma. Ich finde, da ist nichts gegen zu sagen. Das, was schwierig ist, ist, wenn wir quasi den Kindern die digitalen Medien einfach so zur Verfügung stellen und sie das dann letztendlich ausufernd nutzen, weil sie haben einfach noch nicht die Fähigkeiten, sich da selbst zu kontrollieren. Plus, wie gesagt, die Medien sind auch so aufgebaut, dass selbst wir Erwachsene Schwierigkeiten haben, das Ganze zu kontrollieren.
Ja, ich glaube, das kann man aus eigener Erfahrung, und ich kann das bestätigen, dass es manchmal schwerfällt, das Handy wegzulegen. Wenn ich jetzt merke, mein Kind ist wirklich zu viel online, lässt sich da auch schlecht von wegbewegen, zeigt vielleicht auch Anzeichen eines Suchtverhaltens. Ich merke, es geht ihm nicht gut, es geht eben den Hobbys nicht mehr gerne nach, möchte immer rumdaddeln. Was mache ich dann als Eltern, wenn es schon so weit gekommen ist?
Ja, das erste ist, dass ich tatsächlich eben mir das Ganze bewusst machen muss und das Ganze auch nicht zu lange mir anschaue, weil ich denke, ach, vielleicht ist es ja jetzt doch noch normal. Also ich glaube, sobald man den Gedanken hat, passiert hier irgendwas, was vielleicht nicht so sein sollte, sollte man sich auch erstmal informieren. Und es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel, wir haben eine eigene Webseite, wo wir ganz viel auch aus unserer klinischen Erfahrung, aus unserer wissenschaftlichen Erfahrung teilen. Die heißt mediensuchthilfe.info, wo genau beschrieben ist, was ist eine Sucht, ab wann entsteht sie. Und dann gibt es da auch die Möglichkeit, mit so einer Postleitzahlensuche zu schauen, gibt es Beratungsstellen in meiner Nähe, an wen kann ich mich wenden?
Ja, es gibt das Suchtproblem und ja, man kann da schneller reinrutschen, als man denkt. Oder wenn es einem selbst nicht passiert, dann die Menschen, die man liebt und die man beschützen will. Umso wichtiger sind da die vielen Hilfsprojekte, die es hier im Norden gibt und von denen wir euch einige hier in dieser Sendung vorgestellt haben. Bei Hartmund war es ein Verein aus Bremen. Das ist jetzt 7 Jahre her, dass er endgültig clean wurde und sich ein neues, drogenfreies Leben aufgebaut hat.
Da war ich 38.
Also hast du bis dahin eine Drogenkarriere von 16 bis 38 hingelegt, unterbrochen von Gefängnisaufenthalten. Eine Zeit, in der du keine Ausbildung gemacht hast. Und dann war der Moment gekommen mit Ende 30, so jetzt ist es höchste Zeit, mein Leben auf die Kette zu bekommen. Du hast es ja geschafft, also sonst würden wir heute hier nicht so fröhlich miteinander sprechen. Wie ist dir das gelungen?
Was ich verstehen musste, ist, dass es nicht reicht, clean sein zu wollen. Also clean zu werden, das ist der kleinste Schritt. Das ist sehr einfach, auch wenn sich Hilfe zu holen mit viel Scham behaftet ist, die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Therapie und auch die Auseinandersetzung mit dem, was man als suchtkranker Mensch anderen möglicherweise angetan hat. All diese Dinge muss man irgendwie zu tragen lernen. Und dann habe ich mich eben gefragt, hey, was kommt denn eigentlich, wenn ich clean bin? Was ist dann so? Und mein Therapeut hat dann irgendwann zu mir gesagt, es reicht nicht, wenn du clean bist, weil dann ist es so, als würdest du nur vor deiner Sucht weglaufen. Du brauchst etwas, auf das du zulaufen kannst, ein Ziel, etwas, für das du wirklich brennst. Und ich hatte das große Glück, dass ich in der vorangehenden Entgiftung zu dieser Therapie einen Peer, also einen ehemals Betroffenen, der selber suchtkrank war, dass dieser Mensch zu mir gesagt hat, Hartmut, ich glaube, aus dir könnte man einen guten Peer machen. Du könntest genau meinen Job machen. Du kannst das, du hörst gern zu, du redest gern, du hilfst gern. Weißt du was? Bewirb dich mal. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Und das war ohne Schulabschluss natürlich erstmal schwer. Dann habe ich den Verein Hoppenbank gefunden, für den ich heute arbeite. Und ich kann mich noch daran erinnern, mein damaliger Projektleiter, Herr Smith, der hat mich von Anfang an so behandelt wie einen ganz normalen Kollegen. Der hat mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Da musste ich fast anfangen zu weinen. Muss ich jetzt noch, wenn ich daran denke. Weil das dieses Vertrauen, das Menschen einem dann geben und sagen, hey, hier hast du einen Platz. Entschuldigung, das ist einfach sehr viel wert. Für mich war das ein ganz, ganz heilsamer und stabilisierender Prozess. Und das hat mir natürlich geholfen, clean zu bleiben. Also eine Suchterkrankung, die reißt, wenn man clean ist, ein Riesenloch. Und zwar buchstäblich in den Menschen. Und zwar in dem Sinne, dass eine Suchterkrankung, besonders eine schwere Suchterkrankung, für mich natürlich alltagsfüllend war. Ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, meine Bedürfnisse als suchtkranker Mensch irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist wie ein Vollzeitjob. So, und jetzt hat man das nicht mehr. Und die Therapie ist auch zu Ende. Und dann musste ich mich eben fragen, was mache ich dann? Und da hat mir Hoppenbank e.V. einfach enorm geholfen. Insofern ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man einen Ort findet, wo man dazugehört. Ja.
Wenn das hier heute jemand hört, der jetzt vielleicht gerade 16 ist, super krasse Probleme zu Hause hat, sich vielleicht auch nicht nach Hause traut und gerne mal einen durchzieht nach der Schule. Gibt es irgendwas, was du so einem jungen Menschen mitgeben wollen würdest?
Das Erste, was ich ihm sagen wollen würde, du bist wichtig und du bist nicht egal. Und das Zweite, was ich ihm sagen wollen würde, ist, es gibt Hilfsangebote und die Menschen, die dort arbeiten, die sind in der Regel sehr, sehr bemüht und engagiert. Und wenn du merkst, dein Leben gerät außer Kontrolle und du konsumierst nicht mehr verantwortungsvoll, dann such dir Hilfe und egal was passiert, gib niemals auf. Und egal, welcher Weg dich an dein Ziel führt, es gibt nicht den einen guten, den einen perfekten Weg. Es gibt 1000 verschiedene Wege. Du kannst die alle gehen und es ist möglich, sich Hilfe zu holen.
Das sagt Hartmut und er hilft heute in dem Verein Hoppenbank e.V. anderen Menschen. Dieser Verein begleitet und unterstützt straffällige, wohnungslose und sozial benachteiligte Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Und der Verein gehört zum Paritätischen Wohlfahrtsverband, mit dem zusammen wir dieses Jahr bei der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland Spenden sammeln. Wie ihr helfen könnt, dazu findet ihr alle Infos bei uns auf der Seite ndr2.de. Therapie. Ja, Hartmut hat uns seine Geschichte erzählt. Ohne Hilfe hätte er es definitiv nicht geschafft. Und heute gibt er eben genau solche Hilfe an andere Suchtkranke weiter. Und er soll auch das Schlusswort in dieser Sendung bekommen.
Also ich bin happy. Und ich bin absolut überzeugt von dem, was ich tue. Und daraus ziehe ich Stabilität. Und deswegen sollte es für mich immer so weitergehen. Ich arbeite wahnsinnig gern mit den Teilnehmenden. Für mich darf es gerne so weitergehen. Und wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehen muss, dann werde ich ehrenamtlich weitermachen. Und damit kann ich dann irgendwann zufrieden ins Gras beißen und sagen, okay, Gesellschaft, ich habe ein paar Jahrzehnte nicht so gut funktioniert, aber ich habe dir was zurückgegeben.
NDR 2 Spezial mit Eva Engert. Leben ohne Sucht.